Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Ellen Hering. Hallo.
4 von 5 Syrern leben unterhalb der Armutsgrenze und viele Familien müssen jeden Tag aufs Neue entscheiden. Bin ich in der Lage, meinen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen? Bin ich in der Lage, das Dach über unserem Kopf zu finanzieren? Haben wir Zugang zur Gesundheitsversorgung? Und häufig geht das alles gleichzeitig auch nicht.
So ist die Situation in Syrien derzeit, beschrieben von Vera Magdalena Voss, von der wir gleich mehr hören werden. Zurzeit wird auf einer Geberkonferenz in Brüssel darüber diskutiert, wie es weitergehen soll mit Syrien und der internationalen Hilfe. Inzwischen kontrollieren die Regierungstruppen Assads wieder 2/3 des Landes und an manchen Orten gibt es sogar wieder so etwas wie Alltag, wenn auch unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Wie geht man jetzt damit um? Hilft man Assad, wenn man Syrien hilft? Spannende Frage, über die wir gleich sprechen werden. Zuerst aber springen wir mal hinein in eine Stadt, die inzwischen von den Assad-Truppen kontrolliert wird, die aber komplett zerstört ist. Anne Almeling war in Douma.
Der Lärm aus der Schmiede dringt bis auf die Straße. Yassin und seine Brüder haben das Rollgitter hochgezogen. Ihre Werkstatt grenzt an den Bürgersteig und gleicht einer Garage. An der Wand lehnen Spaten. Ein paar Hämmer und Äxte hängen von der niedrigen Decke. Yassin und die anderen arbeiten an Schleifstein und Amboss. Das Geschäft laufe gut, sagt der Schmied und fügt hinzu, besser könne es kaum sein. Wir haben alles und Schritt für Schritt wird es noch besser. Jetzt haben wir wieder regelmäßig Strom. Regelmäßig Strom. Für die Menschen in Douma ist allein das viel wert. Die Stadt, etwa 15 Kilometer östlich von Damaskus gelegen, ist komplett zerstört. Jahrelang lieferten sich hier bewaffnete Aufständische und Regierungstruppen heftige Gefechte. Tausende Menschen flohen aus der Stadt, viele kamen ums Leben. Seit April 2018 kontrolliert die syrische Armee Douma. Kaum ein Haus ist noch intakt. Wo früher Fenster waren, klaffen riesige Lücken. Hauswände sind eingerissen, ganze Etagendecken hängen herab. Aber dort, wo wenigstens ein Erdgeschoss noch heil blieb, haben sich Händler niedergelassen. Einer verkauft Mandarinen und Kohl, ein anderer Minze und Thymian. Frische Ernte aus der Umgebung. Während der Krise gab es gar keine Arbeit, erzählt Yassin, der Schmied, über die lange Zeit von Belagerung und Kämpfen. Wir arbeiten mit den Bauern zusammen. In der Krise gab es nichts, aber jetzt bewirtschaften sie ihre Felder wieder. Eine Kundin, von Kopf bis Fuß verschleiert, kauft bei Yassin einen neuen Hammer. Es gibt viel zu tun für die, die in Douma geblieben sind. Die Straßen sind voller Schlaglöcher, die Bürgersteige kaputt, es riecht nach verbranntem Diesel. Ein paar Soldaten haben sich ein kleines Feuer unter einem Wellblechdach gemacht. Die Häusergerippe am Straßenrand lassen erahnen, wie schön Douma früher einmal gewesen sein muss. Wer etwas wieder aufbauen will, muss selber Hand anlegen. Dem syrischen Staat mangelt es an Geld. Seine Verbündeten Russland und Iran halten sich mit Aufbauhilfen zurück. Der Westen ohnehin, aus politischen Gründen. Am Rande der Stadt hat vor kurzem ein Café eröffnet. Ein großes Plastikzelt mit ein paar Heizstrahlern, Tischen und Stühlen. 3 junge Paare haben sich in den Familienbereich zurückgezogen, rauchen Wasserpfeife, flüstern leise. Ich habe in den vergangenen 8 Jahren viel durchmachen müssen, erzählt einer von ihnen, der 22-jährige Kais. Es war katastrophal. Aber nun, Gott sei Dank, und dank der syrischen Armee ist alles in Douma wieder so wie vorher. Und es wird noch viel, viel besser werden, solange Dr. Bashar al-Assad an der Spitze dieses Landes ist. Kais sagt das, während ihn ein Mann vom Informationsministerium und weitere 5 Soldaten beim Interview beobachten. Kais Freundin Marwa ist froh darüber, dass in Douma nicht länger islamistische Extremisten das Sagen haben. Das Leben ist schöner geworden. Wir haben alles. Es gibt wieder mehr Arbeitsmöglichkeiten, auch für mich als Frau. Ich kann wieder arbeiten, rausgehen oder sogar mein Studium beenden. Unter den Extremisten war es unmöglich, dass wir als Frauen irgendetwas machen. Marwa wünscht sich, bald einen Job zu finden, um ihre Familie zu unterstützen. Denn auch ihr Vater ist seit Jahren arbeitslos. Nur mit Hilfe von Freunden und Verwandten können sie sich über Wasser halten. In einem kleinen Geschäft an der Hauptstraße herrscht reger Betrieb. Ahmed macht keine Pause, während er spricht. Er muss zusehen, dass die frisch gebackenen Teigtaschen und Mini-Pizzen schnell verpackt und verkauft werden. Seit 4 Jahren arbeitet der junge Familienvater in der Bäckerei. Früher war es sehr schwierig mit der Arbeit wegen des Krieges und wegen des Beschusses. Außerdem gab es Mangel an Lebensmitteln wie Mehl, mit dem wir ja arbeiten. Auch andere Zutaten wie Fleisch und Käse fehlten, womit wir unser Geschäft machen. Jetzt ist es besser. Die Zutaten, die wir brauchen, sind nun gesichert. Um die Ausgaben für seine Frau, seine 3 kleinen Kinder und sich selbst zu decken, braucht Ahmed umgerechnet $6 pro Tag. Dafür arbeitet er jeden Tag 8 bis 10 Stunden.
Anne Almeling war das aus Douma. Sie konnte sich das Reiseziel und die Gesprächspartner aussuchen, wurde aber von einem Mitarbeiter des Informationsministeriums begleitet. Der hat nicht interveniert, das hat sie mir gestern nochmal gesagt. Ich habe extra nochmal nachgefragt, aber er hat die Interviews beobachtet. So oder so, einen Eindruck, denke ich, kann man durchaus gewinnen. Vor allen Dingen hört man heraus, dass sich die Menschen in Douma nach jedem noch so kleinen Stückchen Normalität sehnen. Bewundernswert, wie sie den Alltag meistern unter Umständen, die für uns eigentlich kaum vorstellbar sind. Und natürlich steht außer Frage, dass dringend Hilfe benötigt wird, damit die Menschen wieder für sich selbst sorgen können, damit sie Arbeit finden, ein Zuhause, die Kinder vor allen Dingen wieder in Sicherheit in die Schule gehen können. Im Studio in Brüssel ist mir jetzt Vera Magdalena Voss zugeschaltet von der Diakonie Katastrophenhilfe, das Hilfswerk der Evangelischen Kirche. Hallo, Frau Voss.
Hallo.
Frau Voss, Sie sind momentan auf der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel. Normalerweise sind Sie aber im Büro in Jordanien und auch häufig in Syrien. Wir haben jetzt gerade eine Reportage über die Situation in Douma gehört. Die Reportage war eine begleitete Reportage. Reporter können sich da nicht so einfach ohne Begleitung des Ministeriums für Information bewegen. Die Stadt ist jetzt von den Regierungstruppen Assads kontrolliert. Wie ist denn vergleichbar die Situation in anderen Gebieten, die Sie besuchen? Gibt es da Unterschiede?
Also die Situation ist durchaus auch mit vielen Gebieten vergleichbar, die wir besuchen. Wie ja auch in Douma ist es so, dass dort die Kampfhandlungen aufgehört haben und ich sag mal eine gewisse Stabilität auch wieder eingekehrt ist und die Menschen wieder Hoffnung haben, wieder auch ihr Leben in die Hand nehmen zu können. Und trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, wir sind jetzt im 9. Jahr des Krieges, was das auch für Menschen bedeutet, ne? Also 4 von 5 Syrern leben unterhalb der Armutsgrenze und viele Familien müssen jeden Tag aufs Neue entscheiden, bin ich in der Lage, meinen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen, bin ich in der Lage, das Dach über unserem Kopf zu finanzieren, haben wir Zugang zur Gesundheitsversorgung und häufig geht das alles gleichzeitig auch nicht.
Sie haben gerade die Schulen erwähnt, gibt es denn funktionierende Schulen?
Ja, durchaus, aber 1 von 3 Schulen ist entweder stark beschädigt oder zumindest in Teilen nicht mehr funktionstüchtig. Und wir haben Zahlen von 2,1 Millionen Jungen und Mädchen, die derzeit nicht in die Schule gehen. Viele Lehrer haben das Land verlassen oder sind auch intern vertrieben worden. Das heißt, wir sprechen ja auch immer wieder von einer Lost Generation und müssen darauf achten, dass Kinder, die nicht in die Schule gehen können oder auch nur teilweise in die Schule gehen können, dass das keine verlorene Generation sind und dass diese Kinder trotzdem eine Chance haben. Und das ist natürlich unter den derzeitigen Umständen sehr, sehr schwer.
Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht die wichtigsten und vor allen Dingen auch die sinnvollsten Hilfsangebote, die kommen sollten?
Also zum einen ist es so, dass Menschen in einer akuten Notlage letztendlich das brauchen, was das Überleben absichert. Und die Diakonie Katastrophenhilfe verteilt beispielsweise mit ihren syrischen Partnern tagtäglich 400 warme Mahlzeiten an Familien, die in Zelten wohnen, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, selber diese Mahlzeiten zuzubereiten unter sauberen und sicheren hygienischen Umständen. Während des Winters haben wir Winterdecken, Matratzen, Winterkleidung für Kinder verteilt. Aber darüber hinaus gibt es auch Maßnahmen, die über die bloße Existenzsicherung hinausgehen. Also sprich, wo wir versuchen, würdevolle Lebensbedingungen zu schaffen. Das kann sein, kurzzeitige Ausbildungseinheiten für Frauen und für Jugendliche, sodass sie zum Familieneinkommen beitragen können. Das ist aber auch die Rehabilitation von Wohnungen. Und damit meine ich, dass wir für eine Familie so 1 bis 2 Räume instand setzen, inklusive Bad und Küche, sodass diese Familien wieder in ihr Zuhause zurückkehren können und dann in Eigenleistung den Rest instand setzen können. Aber dass sie auf jeden Fall wieder in der Lage sind, wieder neu zu beginnen.
Aber jetzt ist ja gerade auf der Geberkonferenz auch die Diskussion darum, dass man einerseits den Menschen helfen will, aber andererseits will man ja nicht das Assad-Regime unterstützen, jedenfalls die EU will das nicht. Und solche Hilfsmaßnahmen, also ich sage jetzt mal Infrastrukturmaßnahmen, könnten ja auf das Konto von Assad gehen.
Also das, was wir machen, ist humanitäre Hilfe und dabei schauen wir ganz klar auf die Bedarfe der Menschen. Also wir schauen ganz klar auf die Zivilbevölkerung und wer am meisten in Not ist. Und diesen Menschen müssen wir helfen, völlig unabhängig davon, wer sie gerade kontrolliert, wer sie gerade politisch oder militärisch kontrolliert. Und deswegen richten wir uns bei der humanitären Hilfe auch nach den humanitären Prinzipien. Also wir sind neutral, wir sind unabhängig, wir sind unparteilich. Und dass diese Infrastrukturmaßnahmen und gerade diese sehr groß angelegten Infrastrukturmaßnahmen, die Sie gerade erwähnt haben, das gehört alles in den Bereich der Wiederaufbauhilfe. Und das ist ganz klar und auch ganz scharf abzutrennen von der humanitären Hilfe.
Also das heißt, von Wiederaufbau kann man eigentlich im Moment noch gar nicht sprechen.
Nein, überhaupt nicht. Wir können von Wiederaufbau nicht sprechen. Wir brauchen dafür letztendlich einen tragfähigen Friedensschluss. Wir brauchen Stabilität im ganzen Land. Wir brauchen einen Prozess, wo alle Teile der Zivilbevölkerung auch gehört werden und dazu beitragen. Und das ist im Moment absolut nicht der Fall und deswegen auch kein Wiederaufbau.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zu dieser, ich sage jetzt mal, Instrumentalisierung, auch der politischen Instrumentalisierung von humanitärer Hilfe. Das gibt es ja immer wieder, nicht nur in Syrien. Und ich stelle mir das für Hilfsorganisationen ganz schwer vor, sich da zu schützen. Also indem Sie haben jetzt gesagt, wir verhalten uns neutral. Ja, aber trotzdem schützt einen das ja nicht davor, dass man instrumentalisiert wird. Was kann denn eine Hilfsorganisation tun, damit das nicht passiert?
Ja, also dieses Thema wird auch gerade hier in Brüssel im Moment sehr stark diskutiert. Und letztendlich ist sich da die humanitäre Gemeinschaft auch, denke ich, sehr einig. Das können wir letztendlich dadurch abfedern, dass wir einfach in dem, was wir tun und zum Beispiel die Diakonie Katastrophenhilfe implementiert nicht selber, sondern arbeitet ausschließlich mit syrischen Partnern zusammen, indem wir sehr, sehr gute Assessments durchführen, indem wir uns genau die Lage vor Ort anschauen, indem wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, indem wir die Partner sehr eng begleiten bei der Umsetzung, in der Vorbereitung von Projekten, indem wir genau diese Prozesse sehr, sehr eng begleiten und auch unterstützen, sodass es erst gar nicht dazu kommt, dass da überhaupt Verdachtsmomente aufkommen.
Es gibt aber doch auch immer wieder politische Interessen. Das stelle ich mir dann schwieriger vor. Dafür müssen die Hilfsorganisationen sich ja auch irgendwie rüsten, wenn man da vereinnahmt wird von einer Seite.
Also die ganze Architektur der humanitären Hilfe ist letztendlich darauf ausgelegt, dass wir da zu einem Konsens kommen. Das heißt, dass wir wirklich auf diese Bedarfe schauen und uns allein daran orientieren, dass wir auch immer wieder verhandeln über Zugänge, über Bedingungen, in denen wir arbeiten können. Und das ist das, worüber wir immer wieder sprechen und wofür wir auch immer wieder plädieren in allen Gesprächen, die geführt werden. Aber diese politischen Interessen im Allgemeinen, das ist letztendlich das, was auch Politiker verhandeln müssen, auch den politischen Prozess zur Friedensfindung weiterzuführen. Und unsere Aufgabe ist es ganz klar, immer wieder auf die Bedarfe der Menschen hinzuweisen, auch immer wieder klarzumachen, dass es allein um diese Bedarfe gehen muss und wir Zugang brauchen. Und genau, das andere ist dann eher auf einem politischen Level.
Jetzt sind über 5,5 Millionen Syrer ins Ausland geflüchtet. Es wird inzwischen auch darüber diskutiert, ob und wann Rückführungen nach Syrien möglich sind. Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Wird es in absehbarer Zeit der Fall sein?
Nein, wird es nicht. Es ist so, dass die Bedingungen derzeit überhaupt noch nicht gegeben sind, dass syrische Flüchtlinge in Sicherheit und in Würde wieder in ihr Land zurückkehren können. Und bis wir diese Bedingungen nicht haben, bis wir, und das hängt auch wieder mit der Stabilität im ganzen Land zusammen, das ist ja auch so ein Stück weit an die Frage des Wiederaufbaus geknüpft. Und für beides, sowohl für den Wiederaufbau als auch für die Rückkehr von Flüchtlingen, ist im Moment noch nicht die Zeit.
Danke, Vera Magdalena Voss von der Diakonie Katastrophenhilfe. Sie ist zurzeit quasi als Lobbyistin unterwegs, denn morgen wird in Brüssel auf der Geberkonferenz für Syrien darüber gerungen, wie man in Syrien für Hilfe sorgen kann und will und vor allem auch, wie viel Geld dafür eingesetzt werden soll. Krieg kennt nur Opfer, das sagt man so und das trifft auch auf Syrien zu. Seit nunmehr 8 Jahren herrscht dort Bürgerkrieg. Das Land ist zerstört, Hunderttausende sind gestorben, 6 Millionen Syrer sind innerhalb des Landes auf der Flucht, fast ebenso viele sind im Ausland. Über die großartigen Kulturgüter, die unwiederbringlich verloren sind, mag man eigentlich in diesem Zusammenhang schon gar nicht mehr sprechen. Dennoch gibt es im Krieg immer auch Kriegsgewinnler. Es sind diejenigen, die am Krieg verdienen. Das ist nicht nur die Rüstungsindustrie, sondern es sind auch diejenigen, die sich nach dem Krieg am Wiederaufbau beteiligen. In Syrien ist es noch nicht ganz so weit, aber nachdem die Regierung Assad mit Unterstützung Russlands und des Irans inzwischen weite Teile Syriens wieder unter Kontrolle hat, flirten auch ehemalige Feinde wieder mit dem Diktator. Die Arabische Liga will, so scheint es, nicht abseits stehen, wenn in Syrien wieder richtiges Geld verdient wird und macht sich schon mal hübsch für das Rendezvous mit Bashar al-Assad. Carsten Kühntop berichtet.
Militärisch ist es entschieden. Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat den Volksaufstand gegen seine Herrschaft überlebt und den jahrelangen Krieg gegen bewaffnete Oppositionsgruppen und radikal-islamische Milizen gewonnen. Als es 2015 für ihn brenzlig wurde, eilte ihm die russische Luftwaffe zu Hilfe und am Boden unterstützten ihn der Iran und die libanesische Hisbollah. Damit wendete sich das Blatt unumkehrbar. Daraus sollten die arabischen Staaten die richtige Schlussfolgerung ziehen, so Gibran Bassel, der libanesische Außenminister vor wenigen Wochen.
Der Libanon hat heute die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga vorgeschlagen. Es ist uns nicht möglich, dieses Thema zu ignorieren. Wir möchten, dass das, was wir die Kluft in unserer arabischen Welt genannt haben, gefüllt wird, damit sich diese Kluft nicht vergrößert.
Im November 2011, wenige Monate nach Beginn des Bürgerkriegs, hatte die Arabische Liga Syriens Mitgliedschaft in der Organisation suspendiert, eine Reaktion auf das brutale Vorgehen der Assad-Regierung gegen die Proteste in Syrien. Seitdem ist der syrische Machthaber innerhalb der arabischen Staatengemeinschaft weitgehend isoliert. Doch nun gibt es erste Risse in der Mauer der Ablehnung. Am Rande der UN-Generalversammlung in New York im vergangenen September umarmte der Außenminister von Bahrain seinen syrischen Kollegen, küsste ihn auf die Wangen und nannte ihn seinen Bruder vor laufenden Kameras. Im Dezember eröffneten die Vereinigten Arabischen Emirate wieder ihre Botschaft in Damaskus. Und im Januar reiste eine hochrangig besetzte syrische Wirtschaftsdelegation nach Abu Dhabi. Dass die Emirate im Alleingang vorgeprescht sind, stört den jordanischen Politologen Hassan al-Barari. Assad zu isolieren sei eine gemeinsame Entscheidung der Arabischen Liga gewesen. Ob man diese Entscheidung jetzt ändern wolle, müssten deshalb auch alle Ligastaaten gemeinsam festlegen, so Barari.
Dies soll aber nicht ohne einen Preis passieren. Denn die Emirate sind nach Damaskus zurückgekehrt, ohne ein Wort über die iranische Infiltration in Syrien zu verlieren. Wir wissen, dass das Regime die Krise ohne das Eindringen des Iran in Syrien und dessen Unterstützung nicht hätte überstehen können.
Wegen seiner Größe, seiner geografischen Lage und seiner Geschichte nimmt Syrien einen zentralen Platz in der arabischen Welt ein. Doch jetzt haben in dem Land 3 nicht-arabische Mächte das Sagen. Russland, die Türkei und der Iran. In vielen arabischen Hauptstädten wird deshalb darüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre, wieder auf Assad zuzugehen, in der Hoffnung, dadurch den Einfluss des Iran und der Türkei in Syrien zurückzudrängen. Zudem wittern einige Golfaraber lukrative Verträge beim Wiederaufbau Syriens. Allerdings deutet wenig darauf hin, dass Assad bereit sein könnte, auf Distanz zu Teheran zu gehen. Erst in der vergangenen Woche traf er dort mit dem iranischen Präsidenten zusammen. Fernsehbilder zeigten demonstrativ herzliche Begegnungen. Zudem sind die guten syrisch-iranischen Beziehungen alt. Sie haben ihre Wurzeln in der Zeit vor der Revolution im Iran 1979. Zu Beginn dieser Woche beendete der Staatsminister im saudischen Außenministerium nun die innerarabische Diskussion über den Umgang mit Assad. Adel al-Jubeir sprach so etwas wie ein Machtwort.
Bezüglich der Wiedereröffnung der saudischen Botschaft in Damaskus ändert sich unsere Haltung nicht. Die Wiederzulassung Syriens in die Arabische Liga hängt von einem Fortschritt im politischen Prozess ab. Ich glaube, dass es dafür zu früh ist. Und ich denke, dass das auch die Haltung der Arabischen Liga insgesamt ist.
Damit schlossen sich die Saudis allem Anschein nach der Position von USA und EU an. Erst wenn es in Damaskus einen politischen Wandel gibt, kommt ein Ende der Strafmaßnahmen gegen Syrien auf die Tagesordnung.
Carsten Kühntop war das über die Annäherung der Golfstaaten an den Diktator Bashar al-Assad, der, ich glaube, das kann man so sagen, hunderttausende Menschen auf dem Gewissen hat. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.